Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Eugen Fink hielt seinen Vortrag Die Weltbedeutung des Spiels auf der Akademietagung Geburt und Wiedergeburt der Olympischen Idee am 22. April 1972 im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg.
Sehr geehrter Herr Doktor, sehr verehrte Damen und Herren, das Menschenspiel, dem unsere Besinnung gelten soll, hat viele Erscheinungsformen, zeigt sich offen und maskiert, verlarvt sich zuweilen in das Gehabe des Lebensernstes, der pompösen Feierlichkeit und der gespreizten Würde. Und ist gleichwohl ein schalkhaftes, heiteres, erfreuendes Tun, ein Lebensvollzug voll Schwung und Übermut, fern von Sorge und Zukunftsbekümmerung, abseits der harten Stunden von Dienst und Arbeit, ist es keineswegs nur die Domäne der Kinder und das Paradies des Jugendglücks. Es verschönt und erleichtert auch das Leben der Erwachsenen, bannt die Langeweile und den Trübsinn, zaubert eine illusionäre Traumwelt mitten im fahlen Alltag. Das Spiel schließt die Menschen gesellig und froh gestimmt zusammen zu kurzweiligen und kurzwährenden Gemeinschaften. Es bindet und entlässt mit leichter Hand. Es fasziniert, berückt, lockert auf und entführt uns für eine Weile den Bürden und Würden, befreit aus der Realsituation des Lebens und bringt uns vor sagenhafte Möglichkeiten. Jedermann kennt das Spiel aus eigenem Erleben, aus den Kindheitstagen, von den Stunden der Freizeit und Erholung. Jeder hat schon mitgespielt oder fremden Spielen zugesehen. Leicht ist es, Spiele zu nennen, Typen und Formen zu beschreiben, schwer wohl, die bunte Vielfalt auf den Begriff zu bringen. Das Spiel in seiner Lebendigkeit und Wandlungskraft entzieht sich dem fixierenden Hinblick, bescheut den harten Kontur, entkommt dem Fangnetz reflektierender Besinnungen. Seine impulsive Unmittelbarkeit liegt weit ab von dem nüchternen Erkenntnisgeist der Wissenschaften und dem spekulativen Gedankenflug der Philosophie. Das Spiel resoniert nicht und ist doch keineswegs gedankenarm oder gedankenlos. Seine Unmittelbarkeit besagt keine dumpfe Animalität, nicht die Bewusstlosigkeit vegetativer Prozesse. Es ist aufgelichtet durch ein seltsames Verstehen und reicht von der Nachahmungstendenz bis zum Entwurf neuer Erlebnismöglichkeiten. Es kennt die Modi tiefer Versunkenheit und Wahrheitsspitzen symbolischer Repräsentation. Die menschlichen Spieler, in dem weiten Sinne genommen, der die aktiv Handelnden und ihre Zuschauer umspannt, bewegen sich in einer Aura von Sinn, verstehen das gespielte Spiel mit seinen Regeln und zugleich das spielerische Tun und seine Motivation. Das Spiel als ein häufiges und zugleich mannigfaltiges Phänomen der Menschenwelt, das beim einsamen Träumer ebenso vorkommt wie bei Gruppen und bei Massen, ist nicht nur in sich sinnhaft, es wird mannigfach auch bewertet und eingeschätzt. Solche Taxationen durchlaufen eine lange Skala und enden in extremen Gegensätzen. Bald wird es bejaht, bewundert, gepriesen, aufgefasst als heiles, ursprüngliches, ursprungsnahes Dasein, als das Ganzsein des Menschenlebens, nach Schillers Wort, der Mensch sei nur ganz, wo er spielt. Bald wird es herabgesetzt als Müsegang und Tändelei, als leichtsinnige Zeitvergeudung und Unernst. Oder man lässt es vielleicht noch gelten als Entspannungsfaktor, als Erholung, Pause, als zeitweilige Abschirrung vom harten Joch der lebensnötigen Arbeiten und der Ernstaufgaben. Das Spiel gerät mitunter fast in den Aspekt einer Lustprämie. Die Kulturkritiker unserer Tage sehen im Spiel ein schillerndes Sozialphänomen mit vielen positiven und negativen Zügen. Der Zivilisationsapparat der hochtechnisierten Gesellschaft lastet drückend auf den Menschen, die ihn bewohnen. Sie genießen zwar den Komfort und die Vorteile und sind doch eingeengt durch tausendhafte Sachzwänge, welche das rationale System jedem auferlegt in Produktion, Konsum, Verkehr und Kommunikationsregelung. Es scheint, wir entfliehen im Spiel dieser vorgeplanten Welt und der fremd eingeteilten Zeit, gewinnen ein Neuland freier Impulse und imaginativer Traumerfüllung, verfügen willkürlich über Raum und Zeit, bei äußeren Widerständen eben immer noch in der Fantasie. Aus dem Spielerlebnis schöpfen wir neue Kräfte und ein eigenartiges Gefühl der Freiheit. Das Spiel wird fast ein Therapeutikum des modernen Menschen in der Industriegesellschaft. Es bringt aber auch Gefahren, sagt man, Gefahren neuer Art mit sich. Weil es die Massen ergreift, der zirzensischen Großveranstaltungen und weil der Sport vom Sonntag den Gesprächsstoff der farblosen Arbeitswoche bietet, ist immer eine immense Industrie am Werk, eine Industrie des Zeitvertreibs, ein Fabrikwesen für den Spielkonsum, bedenklicher noch, eine Ausbeutung des Spieltriebs in einer umfassenden Manipulation, die dort gerade noch steuert, wo die Einzelnen sich ganz frei fühlen und ihre Willkür zu genießen scheinen. Das Spielbedürfnis steigt nach Intensität und Umfang im modernen Sozialkörper enorm an. In früheren Epochen hatte die Masse der Menschen wenig Zeit für das Spiel und die Kinder selbst blieben nicht lange ungestört im Paradies. Viel zu früh lernten sie die Last der Arbeit und den fremdbestimmten Tagesablauf kennen. Das große Ausmaß freier Zeit und darin möglicher Spiele war das Privileg einer Herrenschicht, welche die Macht und den Reichtum innehatte. Heute ist die zu üppige Freizeit bereits ein soziales Problem geworden. Sie muss organisiert verwaltet werden, im Städtebau berücksichtigt, in Anlagen für Sportfelder, in Theater, Vergnügungsstätten mit Spielautomaten, in Kinderspielplätzen und dergleichen bedacht. War einst in der Feudalzeit das Spiel der bevorrechteten Klasse mitunter der eigenen Lebensweise so überdrüssig, dass sie in Nachahmung der unterdrückten und mit arbeitsfrohen belasteten Klasse neue, aufreizende Spielinhalte suchte und in idealisierenden Schäferspielen sich taubstillte für das Donnergrollen der nahenden Revolution? So leben heute die Massen im modernen Zivilisationsapparat, man könnte sagen, fast wie die Fürsten. Sie haben Wohlstand und viel freie Zeit, viel Langeweile auch, und brauchen Zeitvertreib. Die programmierte Unterhaltung ist ein bedeutender Industriezweig. Das Alltagsleben ist durch und durch von Spielelementen erfüllt. Bei den kulturkritischen Zensoren schwankt das Urteil über Nutzen und Nachteil der Modernität für das Leben. In der Zunahme des Spiels mit seiner Spontanität und seiner Vitalfrische sehen sie einen Nutzen. In der Großbetriebsform der gigantischen Massenveranstaltung, in der geplanten technisch und ökonomisch arrangierten Durchführung jedoch einen Nachteil. Vielleicht ist es aber voreilig, die Gegenwart unseres Lebens nach Maßstäben vergangener Zeitalter abzuwerten. Ist denn so sicher, dass das Spiel im Kleinformat der Individuen und Gruppen weitaus wesentlicher sei als das Spiel im Großformat der Massen? Hat das Menschenspiel vielleicht noch Wandlungen vor sich, die wir noch nicht kennen, Ursprünglichkeitshaltungen auch der Kollektivseele? Die Geschichte des spielenden Menschen ist noch nicht an ein Ende gekommen, das einen vollständigen Überblick gewährt. Mögen wir ein noch so reichhaltiges ethnologisches Material anhäufen, Spielsitten primitiver und zivilisierter Völkerschaften erforschen, eine Anatomie des Homo Ludens versuchen, so kommen wir doch kaum zu einem endgültigen Ergebnis. Weil der Mensch immer auch mit dem Spiele selber spielt. An dieser seiner merkwürdigen Verhaltensmöglichkeit hat er ein provozierendes Thema unaufhörlicher Versuche. Ja, es mag fast aussichtslos sein, ein gesichertes Gesamtverständnis anzustreben, das nicht durch Parteinahme und Vorurteile getrübt wäre, nicht verführt wäre durch den proteushaften Reiz spielerischer Verwandlungen, nicht verlockt würde durch die Anmut des Tanzspiels, nicht begeistert durch die Schau der Wettkämpfe oder nur durch das spielselige Treiben der Kinder. Kann man überhaupt eine wertneutrale Indifferenz aufbringen gegenüber einem Phänomen, das so bunt, so schillernd und schimmernd ist, höchsten Frohsinn und den tragischen Ernst zusammenspannt, beglückend erlebt wird und gleichwohl die dunklen Seiten des Daseins spiegelt? Oder ist die Optik berechtigter, die jedem Leichtsinn abholt, die schweren Schatten über unserer Lebenslandschaft nicht verscheucht, nicht mit Traumgebilden vergoldet, den Blick frei hält für die bösen, schrecklichen Züge des Menschentums. Im Spiel ein Lügengespinst, einen tarnenden Schein, eine Illusionswelt, eines selbstgemachten Wahnes denunziert. Jede nachdenkliche Reflexion ist als solche schon dem Spiele fremd, hat keine Nähe und Verwandtschaft zu dem, was sie fassen will. Spielen und Denken scheinen sich auszuschließen. Allzu leicht verirrt sich der reflektierende Mensch im labyrinthischen Phänomen des Spiels, in seinen Grotten und Heimlichkeiten, in seinem täuschenden Schein seiner Gauklerwelt und seinen Fantasiegebilden. Über das Spiel kann gesprochen werden aus der Distanz des Unbeteiligten, der fremdem Spielen zuschaut und ein merkwürdiges menschliches Verhalten beschreibt. Es kann aber auch darüber gesprochen werden, in der Weise des Erlebniszeugen, also gerade aus der Sinnhelle, welche das Spiel mit sich führt und die bei allem Verständnislicht noch voller Rätsel bleibt. Nach diesen Vorbehalten mag das Spiel befragt werden nach seinem anthropologischen Rang, nach der Problematik seiner Seinsweise und nach seiner Weltbedeutung. Im Zusammenhang der menschlichen Lebenserscheinungen kommt dem Spiel kein eindeutiger Stellenwert zu, wenigstens nach gängiger Ansicht. Das Phänomen zeigt sich häufig, beherrscht die Frühphase der Kindheit, welche bald in die Vorbereitungsphase für das Erwachsenenleben übergeht, wo die Spielzeit schmaler wird und der Ernst des Lernens beginnt. Mehr und mehr rückt dann das Spiel aus der Daseinsmitte, wird peripher, während andere Vollzüge die Lebensbühne besitzen. Welchen anthropologischen Rang überhaupt hat das Menschenspiel? Ist es, weil flüchtig und instabil, selber eine vorübergehende Verhaltensweise des Menschen, die er bald vergisst oder brachliegen lässt, wenn ernstere Aufgaben ihn beanspruchen? Ist es Tand unnützer Übermut, weil in ihm beschwingter Frohsinn und mancherlei Maskentreiben geschieht? Ist der Mensch nur gelegentlich und beiläufig ein Spieler? Oder gehört das Spiel zu den Grundphänomenen unseres Daseins? Das ist eine Frage, auf die keine bündige Antwort bereit liegt, weil der fragende Mensch sich selber wohl nicht in der Weise kennt, wie er die ihn umgebende Umwelt erforscht. Diese ist erfüllt von Tatsachen, von Dingen, von Prozessen, welche wir zwar auch nicht ausforschen bis auf den Grund, die uns aber vorliegen und als objektive Befunde vorwissenschaftlich und wissenschaftlich wenigstens teilhaft erfasst, erkannt, bestimmt, begriffen werden können. Der Mensch aber, der erkennt, ist für sich kein eindeutiger Befund. Immer strebt er nach Selbsterkenntnis. Und die Formeln seiner Selbstverständigung geleiten wie Sterne oder Irrlichter seinen geschichtlichen Weg. Weil der Mensch im Verhältnis existiert, im Verhältnis zur umfangenden Natur, zum leblosen Stoff und zum belebten Reich der Pflanzen und Tiere, schließt seine Selbstverständigung immer auch die Gesamtdeutung aller Dinge ein. Das bringt aber die Gefahr mit sich, dass er sich eigens von dem her zu verstehen sucht, wozu er sich in Praxis und Theorie verhält. So befindet sich die Anthropologie in einer tantalischen Lage. Der Mensch kann sich deuten als Materie, als Tier, das den Logos hat, als das Ebenbild der Gottheit, als das Gefäß des Weltgeistes. Die jeweilige anthropologische Konzeption gibt immer eine Vorentscheidung über den Rang menschlicher Phänomene. Eine biologische Optik sieht im Spiele so etwas wie die List des Lebens, welches seine ungeschützten und gefährdeten Jungtiere im Voraus einübt, ihre Fähigkeiten weckt und ausbildet, ehe sie in den erbarmungslosen Kampf ums Dasein hineingeraten. Oder wie bei den ausgewachsenen Lebewesen die gestauten Aggressionstriebe gefahrlos abreagiert. Also eine lebensnützliche Funktion wird dem Spiel zuerkannt. In einer theologisch bestimmten Anthropologie wird die Bewertung zweideutiger und das Spiel kann verdächtigt werden als der Leichtsinn, der von der Sorge um das Heil der Seele abzieht, aber auch gewürdigt werden als ein der gemeinen Notdurft entrücktes Verhalten, welches sogar die Feier der Gottheit verschönt. Man kann auch den Versuch wagen, ohne Vorentscheidungen über das Wesen des Menschen, ihn aus seinen phänomenalen Verhältnissen zu bestimmen. Dann stoßen wir zunächst auf den Bezug von Mensch und Natur. Gewiss ist der Mensch ein Naturgeschöpf, von ihr hervorgebracht, in ihren Flutungen bewegt, aber er kommt im großen Wachstum nicht ruhig vor. Er ist der Unruhestifter, der die Dinge nicht stehen lässt, wie sie seit weltalter Zeit sind. Offensiv geht er gegen seine Umgebung vor, verändert notgetrieben und seiner schaffenden Freiheitsmacht bewusst den Erdboden, der ihn trägt und erduldet. Er verwandelt die Wildnis in menschlich bewohnbares Land. Die Arbeit bringt ihm alle Lebensmittel zu. Sie wird zu einer das ganze Menschenleben durchdringenden Macht. Der Mensch ist Arbeiter. Das ist keine willkürlich ausgedachte Kennzeichnung. Es ist die Weise, wie wir mit der Natur kommunizieren und uns erhalten. Arbeit ist aber keine isolierte Möglichkeit des Einzelnen. Immer geschieht sie in Gemeinschaft. Ist ein elementares Sozialphänomen. Das Zusammensein der Menschen in Gruppen und Völkern wird bewegt durch gegensätzliche Strebungen, durch das Ringen um Macht und Herrschaft. Auch der Kampf ist gleichermaßen elementar wie die Arbeit. Der Mensch ist Kämpfer. Die Menschen gehören jeweils zu einem der beiden Geschlechter. Sie entstehen aus dem Liebesbund der beiden Lebenshälften, werden geboren, wachsen auf, weilen eine geraume Zeit im Licht und müssen wieder hinab vergehen im Tod. Das ist kein blindes Schicksal für uns. Wir wissen uns verstrickt in den Reigen von Liebe und Tod. Wir suchen uns zu verstehen auch als Liebende und Sterbliche. Die anthropologische Konzeption des Menschen, die am Arbeitertum orientiert ist, beherrscht heute den halben Erdball. Vielleicht ist das aber eine verhängnisvolle Einseitigkeit, sofern nur ein Grundphänomen, ein Verhältnis des Menschen verabsolutiert und dann von ihm aus die gleichrangigen anderen Züge unserer vieldeutigen Existenz interpretiert werden. Lässt sich der kämpferisch tobende Wille zur Macht oder die Geschlechterliebe mit ihren Mysterien oder der Todesschatten über allen menschlichen Dingen sinnhaft verstehen, und vielleicht methodisch ableiten aus der täterischen Verfluchtenheit und Verklammerung der Menschen im ökonomischen Produktionsprozess? Daran kann gezweifelt werden, wenn der Mensch in der Zwietracht des Streites gleichermaßen total existiert, wie in der Eintracht des Eros, in den Spannungen der Arbeitswelt oder gar im hellen Glück des Spiels. Doch vom bloßen Zweifel ist ein weiter Weg zu einer verlässlichen menschlichen Selbsterkenntnis. Welchen Rang, fragen wir, hat das Spiel? Gibt es auf diese Frage eine schnelle, bündige Antwort? Haben nicht herkömmliche Sitten und traditionelle Kulturauffassungen in wechselndem Geschichtsgang über Sinn und Wert des Spiels längst entschieden? Kann der Einzelne sich von den kollektiven Urteilen und Vorurteilen über das Spiel befreien und es bestimmen, schlankweg, was und wie es an sich ist? Was der Mensch über den Menschen sagen kann, hat wohl nie die Eindeutigkeit objektiver Sachbestände, ist zumeist getrübt durch eine hintergründige Parteilichkeit. Vom Spiel sagen die einen, es gehöre den Kindern und sei dort authentisches Leben. Dort die originale Weise, wie überhaupt die Umwelt und die Mitmenschenwelt aufgeht, sei die sanfte Einübung in das Dasein. Bei den Erwachsenen komme es aber nur noch in reduzierter Form vor, als Gegengewicht zum Ernst und den schweren Entscheidungen, als Erholung, Pause, Füllen der freien Zeit. Andere wieder überordnen das Spiel über die Handlungen, die der Lebensfristung und Selbstbehauptung dienen, erhöhen es gar zur schöpferischen Existenz. Das Spiel bleibt widerspenstig gegen solche Einordnungen und fixe Ortsbestimmung in einer Rangleiter, sperrt sich gegen die Zuteilung an jene Gesellschaftsklassen, biologische Altersstufen oder gar Geschlechter. Immer spielt der Mensch aus dem Zentrum seines Lebens heraus, auch wenn er sich dabei in 100 Masken verlarvt. Als eruptive Lebensmacht durchwaltet das Spiel das menschliche Sein und lässt sich nicht auf einen einsinnigen oder zielbezogenen Lebensvollzug festlegen. Es gibt gar kein Werk, bei welchem das Spielen ankommt und endet. Sein Vorgang gerade ist sein Werk. Es geschieht spontan und hört ebenso auf, ist eine Handlung, die um ihrer selber willen geschieht. Zunächst sieht wohl eine Spielhandlung nicht viel anders aus als sonst eine Handlung des tagtäglichen Lebens, so wie eine Mitteilung, wie eine Sequenz von Arbeitsschritten, wie eine Besorgung von Geschäften, eben als ein Tun, das eine Zeit lang in einem sinnhaften Rahmen, in einer zweckbestimmten Abfolge verläuft. Zwar ist alles menschliche Tun unterlegt von einem Sockel des vegetativen und animalischen Lebens, unterströmt von unbewussten und dunklen Trieben, ist bewusstseinsfremd, gesteuert und gezogen, doch die Handlung als solche, die bewusst wird und sich frei fühlt, verfolgt eine Absicht, hat einen Zweck, ist sich selber in der Zielprojektion voraus. Das gilt für die Taten der arbeitsmäßigen Notwendung oder der kämpferischen Machtentfaltung, für das Streben der Liebe und für den düsteren Zukunftshorizont des Todes. Im Spielen aber versinkt diese ausstehende Zukunftszeit als Antriebsmotiv des Handelns. Die futuristische Peitsche, die uns sonst scheucht, jagt, antreibt, den Augenblick als Mittel verbraucht, fällt hier weg. Ein in sich befriedetes Dasein erfüllt im Handlungsvollzug den Spieler und schenkt reine, beglückende Gegenwart. Man wird sagen, das sei eben nur möglich, weil das Spielen nichts Ernsthaftes sei, kein wirkliches Ringen mit dem Widerstand der Natur gegen das wildnisbrechende Wirken der menschlichen Frohen, kein Kampf auf Tod und Leben um Macht und Herrschaft, keine Aufopferung für den geliebten Andern und keine Trauer über unwiederbringlich Verlorenes. Man sagt, Spielen ist ein Als-ob-Geschehen. führt Züge einer seltsamen Unwirklichkeit mit sich, einen fantastischen Schein, der aber weit mehr ist als eine bloß subjektive Täuschung, mehr als eine illusionäre Bewusstseinsvorstellung, ein Schein, den es gibt, der vorhanden ist, vorhanden als ein Übereinkunftsgebilde für die Spieler und ihre Zuschauer. Dieser irreale Zug am realen Spielvorgang ist besonders ein schwieriges Problem. Sofern wir die Redeweise von Schein, Irrealität und Fantasie im Ungefähren nur gebrauchen und uns im Blick auf das Spielphänomen auch mannigfach verdeutlichen können, geraten wir aber sofort in Verlegenheit bei jedem Anlauf zu einer begrifflichen Bestimmung. Man sagt, im Spielen sind wir gleichsam versetzt in eine fantastische Situation. Wir unterstehen nicht den Härten und Zwängen der gewöhnlichen, wirklichen Reallage. Wir produzieren in einem ungehemmten Wunschdenken, in einer blühenden Fantasiegaukelei eine erträumte Lage, die uns behagt. Wir tun so, als ob sie bestünde, agieren gemäß einem fiktiven Handlungsschema. Aber wir werden dabei durch unsere Taten nicht gebunden. Wir behalten uns vor, plötzlich ganze Erlebnisketten in der Traumwelt des Spiels aufzuheben, als nicht geschehen zu annullieren und sofort neue Begebenheitsfolgen zu kreieren. Die gespielten Handlungen können in jedem Augenblick neu anfangen und willkürlich je andere Vergangenheiten haben. Die Zeitfolge der Ereignisse in der Spielsphäre ereignet sich in zwei Ebenen, als Zeit des Spielens und als Zeit der Vorgänge im erspielten, unwirklichen Bereich. Ähnliches gilt auch für den Raum, der die Spielhandlung besitzt und worauf sie die imaginäre Szene errichtet. Es wäre eine Verkennung gewiss des Spiels, wollte man es als reine Fantasieproduktion, als einen immanenten Bildertraum der Einzelseele, als einen Umgang mit bloßen Gedankendingen abtun, der in der Innerlichkeit des Bewusstseins abläuft. Das Spiel geschieht in der gemeinsamen Welt, geschieht draußen, als Handlung von Menschen, als einsame oder kooperative Handlung, vollzieht sich im offenen, intersubjektiven Raum und verläuft in der gemeinsam geteilten Zeit. Aber gleichwohl ist das Menschenspiel durchmachtet von merkwürdigen, irrealisierenden Sinnmomenten, ist es von Fantasie und Traum durchzogen, aber hat immer einen sinnlichen Anhalt an wirklich vorhandenen Dingen, eine konkrete Basis in der alltäglichen Realität. Das gilt wohl für alle Spiele. Ganz im Groben kann man unterscheiden bloße Unterhaltungsspiele, die uns helfen, die Zeit zu vertreiben, dann aber die wesentlicheren Spiele, die Spiele der Kinder, die Wettkampfspiele und die Darstellungs- oder Rollenspiele. Das ist kein vollständiger Katalog, gewiss, sondern nur ein Hinweis auf drei Grundtypen von unterschiedlicher Relevanz. Und in allen drei Typen finden wir jenes seltsame, fragwürdige Gemenge von schlichter Wirklichkeit und imaginärem Schein, der das Menschenspiel zu einer Provokation für den begreifenden Verstand macht. Schon das einfache Kartenspiel hat seine erregende Atmosphäre in der Mischung von geselliger Vertrautheit und Konkurrenz, von individueller Geschicklichkeit und Gunst der Fortuna. Faktoren, die das Gemeinschaftsleben überhaupt beherrschen, werden hier in unscheinbarem Kleinformat zur Ergötzung der Spieler in Gang gebracht und bewusstseinsmäßig repräsentiert. Im Kinderspiel geschieht die Nachahmung der Erwachsenen aus der Perspektive eines noch unentwickelten Lebensverständnisses. Wohl entspringt die rege Beweglichkeit dem motorischen Trieb des jungen Lebewesens, aber bereits sind schon Sinnmomente der bewussten Imitation darin wirksam. Am deutlichsten wird die zwiespältige Struktur des Menschenspiels, eben Wirkliches und Unwirkliches seltsam zu vermischen, am Darstellungs- oder Rollenspiel heraus. Schon ein vorläufiger Hinblick kann das bestätigen. Das Rollenspiel geschieht als Sinnproduktion, als gemeinsame Sinnproduktion einer imaginären Spielwelt, die nie wie ein verfertigter Gegenstand dem oder den Hervorbringern gegenüberliegt, vielmehr sie einbegreift, in sich hineinzieht und verschlingt, mitunter mit einer solchen Intensität, dass die Spieler in den Rollen untergehen. Und doch verlieren sie sich niemals wirklich. Sie bleiben Schauspieler, wo der eine bald den King Lear oder den Wallenstein darstellt. Dieser Schauspieler täuscht sich aber nicht, auch bei der größten Ergriffenheit durch die dichterische Gewalt des Dramas über die Identität seiner Person. Er weiß sein Ich, aber eingenommen, geradezu besessen von einem Sinn, den er mit den Gebärden, Gesten und der Mimik seines Leibes mit der Modulation seiner Stimme gegenwärtig werden lässt, zu einem sinnlichen Anblick. Er leiht dem Helden auf der Bühne die eigene Figur, jedoch im theatralischen Kostüm beseelt sie als Interpret des Dichters. Der Verlauf auf der Bühne verbraucht Zeit, aber die im Bühnenspiel dargestellte Zeit gehört einem imaginären Reiche an. Sie deckt sich nicht mit der Zeitlänge des Schauspiels, ebenso wie der Bühnenraum sich nicht deckt mit dem Raum in der Burg von Eger. Beide Räume, beide Zeiten sind miteinander da, zugleich und doch nicht zugleich, wie sonst irgendwelche Vorgänge zugleich sind im selben Raumfeld. Gewissermaßen eine raumzeithafte Lichtung entsteht auf der Bühne. Eine Lichtung aus einer irrealen, aber in ihrer Irrealität mit realen Mitteln erzeugten Spielwelt. Es vermischen sich sinnlicher Anblick, fantasiegeborener Schein, und vor dieser Spielwelt gehören auch die Zuschauer noch zur Spielgemeinde, welche Schauspieler und Publikum umfasst. Nicht nur die agierenden Leute in den Rollen, auch die, für welche sie darstellen und für welche sie einen imaginären Sinn figürlich bildhaft wirkend vergegenwärtigen, sind Teilhaber der Spielwelt, auch wenn sie nicht selber darin vorkommen. Zuschauer sein hat immer einen Doppelsinn. Ohne Teilnahme können wir einem fremden Spiel zuschauen, als einem alltäglichen Ereignis, sehen dann mehr oder weniger ein komisches, unnützes Gebaren. Oder wir nehmen selber daran Anteil, vollziehen den Spielsinn mit, sehen in des Ödipus Leiden das wesenhafte Unglück menschlicher Existenz und werden dann vom Spiel gebannt. Die Spielwelt ist ein Bannkreis, eine seltsame Sphäre, die bezaubert, berückt, uns in Fesseln schlägt und zeitweilig verwandelt. Wenn wir also üblicherweise das Spielverhalten den ernsten Lebenstätigkeiten kontrastiert, das Spielen der Arbeit oder dem Kampf entgegenstellt, so wird gerade oft übersehen, wie noch viel Spielhaftes und Verspieltes im sogenannten ernsten Leben der Berufe, der Geschlechterbeziehungen, im falschen Gebränge des Totengeleits sich breitmacht und wird übersehen, dass die Menschenspiele gerade zu ihrem thematischen Inhalte die großen, tragischen, schicksalshaften Geschichten bevorzugen, dass wir die keuchende Mühsal der Arbeit, die fauchende Wut des Kampfes, die Trauer der Elektra, den Hochzeitsjubel der Liebenden spielen, mitunter sogar das unernste Spielen selber noch einmal wiederholen, spielend abbilden. Die Kinderarmen spielen die Erwachsenen nach und die Dichter und Schauspieler die Leiden und Freuden der Sterblichen. Dabei verwundert immer wieder die bannende Gewalt, die vom Spiel ausgeht. Wie kann ein Lebensphänomen, das so durchdringt ist von Unwirklichem, von Fantasie, uns so betreffen, so anrühren, so bezaubern, so sehr in seinen Bann schlagen, dass wir entrückt werden gewissermaßen und die wirkliche Lage samt ihren Geschehnissen nahezu vergessen. Zwar kann man mit kritischer Bewusstheit sich der Bannkraft und Zaubermacht des Spieles wohl entziehen, sich vom Traumgeweb der Spielwelt distanzieren und einsehen auch, dass der Held ein Bürger wird, wenn er sich abschminkt, wenn die Maske fällt, dass auch der Zuschauer, der eben noch Zeugnisse unerhörter Ereignisse war, bald ernüchtert, reflektiert auf die Leistung des Mimen oder gar darüber den Schwatz mit dem Nachbarn beginnt. Mit einiger Geläufigkeit unterscheidet man die realen Trägermomente der spielweltlichen Szene, den Bretterboden der Bühne und die Burg von Theben, als ob diese eine aufgestockte Zutat wäre, unterscheidet die Beleuchtungseffekte und den überflammten Himmel auf dem Schlachtfeld, unterscheidet die Requisiten und die vorgetäuschten tödlichen Waffen. Das große Schauspiel kommt in den Aspekt einer gelungenen Illusionstechnik, welche nicht nur das Wort gebraucht, um im Bewusstsein eine Sinnwelt aufzubauen, sondern die reale Menschen, real handelnde Wesen braucht, um einen leibhaft sinnlichen Anblick des Geschehens zu bewirken. Dass solche Unterscheidungen möglich sind, ist nicht zu bestreiten. Aber ob damit etwas begriffen wird, bleibt fraglich. Genügt die simple Differenz von Wirklichsein und Unwirklichkeit, um dem Spiel seinen Rang, seinen Ort zuzuweisen? Um es als ein von Nichtigkeiten durchlöchertes Handeln, als ein Quasi-Tun, als ein ohnmächtiges Scheingeschehen zu diffamieren? Man kann zwar nicht sagen, dass es nichts ist, doch ist man allzu rasch dabei, es abzuschätzen, gemäß dem Maßstab der schwergewichtigen Dinge, dem Spiele damit seinen Flaum zu nehmen, ist zu deuten als einen Stoff, so wie aus Träumen, ist zu denunzieren in seiner Bedeutsamkeit als Tand und Unfug, bestenfalls ist gelten zu lassen, als eine Zierart unserer sonst schweren oder langweiligen Tage. Man sagt, das Spiel gehört zum Reiche des Scheins. Mag es auch noch ernsthaft wirkliche Basiselemente enthalten? Bei dieser Optik richtet sich der Blick des Betrachters auf das, was eben am Menschenspiel unmittelbar fasslich ist und in schlichter, einfacher Wirklichkeit vorhanden ist. Die Handlung als solche, wie ein Ballspielen oder die Schauspielerei, aber nicht die dabei mit anwesende Spielwelt. Diese wird abgedrängt, lokalisiert, in einem ohnmächtigen Vorstellen, gilt als existent dann nur in der Fantasie. So wird der Terminus Fantasie zum bequemen Ablageplatz für ein phänomenales Moment, mit dem man nichts anfangen kann oder worüber man bereits negativ entschieden hat. Wahrnehmungen, bestätigende Erinnerung, zusammenstimmende Erfahrung, rationale Aufbereitung derselben zur wissenschaftlichen, intersubjektiv verifizierten Erkenntnis, all dies zielt ab auf Gegenstände der menschlichen Umwelt, auf Gegenstände, welche bestehen, welche unmittelbar sind, wenn sie in subjektiven Präsentationen erscheinen und in hochkomplexen Systemen, wenn auch nur vorläufig und bis auf Widerruf, sich ausweisen als wirklich gegeben. Sie begegnen uns dann aus umfangenderen Horizonten, aus Gegenden, aus den Raumweiten und Zeittiefen der Welt, ohne dass uns das umfangende Ganze jemals selber zu einem umrisshaft geschlossenen Gegenstand würde. Im Universum stehen wir nicht als außerweltliches Subjekt gegenüber. Wir sind eingeschlossen in das All. Alle erkenntnishaften Wirklichkeit der Gegenstände versichernden Verhaltungen sind grundsätzlich binnenweltlich. In der sogenannten Fantasie aber sind wir nicht an den festen Umkreis der erfahrbaren Wirklichkeit gebunden. Hier können wir die Dinge umdenken, ihre Figuren und Eigenschaften uns anders vorstellen, als sie sind, können willkürliche Kombinate aus Wirklichem und Fiktivem erfinden. Wir können aber auch uns über alles Vorliegende und Gegebene hinausschwingen, in einen kühnen Gedankentraum es verlassen, uns an die Enden der Welt versetzen und die Grenzen der Erfahrung überfliegen. Sogar aus dem Kontinuum des Raumes und der Zeit und aus der strengen Kausalkette können wir uns entrücken, gewiss nicht wirklich entrücken, jedoch in der Fantasie, die uns beflügelt, vom Märchen bis zur spekulativen Philosophie. Also nicht nur die Dinge der nahen und ferneren Umwelt, auch die Welttotalität, die nicht erfahrungsmäßig erreichbare, kann Thema dieser fantasiebeflügelten Vorstellung werden. Allerdings nicht so, dass wir das Universum als einen Gegenstand vorstellen, sondern in einer ebenso gesetzten wie zugleich aufgehobenen Analogie am Leitfaden innerweltlicher Modelle denken. Das weltbezügliche, das kosmologische Denken kann die im Nebelreich des Unwirklichen schweifende Fantasie niemals entbehren. Sie kann sie aber auch nicht zu einer legitimen Erkenntnisinstanz erklären, wohl aber als operatives Hilfsmittel in Anspruch nehmen. Gesetzt den Fall, das Menschenspiel sei ursprünglich gar nicht Zeitvertreib, vielmehr die Zeitversammlung, der Zusammenschluss aller kosmischen Bruchstücke, eine symbolische Repräsentation der Welt, also wie das magische Kultspiel, das die Götter ehrt, den waltenden Sinnmächten des Universums ein flüchtig verwehendes Aufscheinen schenkt, dann allerdings wäre auch in allen heutigen Spielen nur noch ein schwacher, verdämmernder Abglanz da, dem man den soliden Wirklichkeitsbezug leichthin abspricht. Vielleicht ist das Menschenspiel die menschliche Wurzel aller Religion und aller Kunst, dieser hohen Spiele unserer Seele. Doch das Problem der magisch-mantischen Auslegung des Spiels übersteigt noch die gegenwärtige phänomenologische und positivistische Erkenntnistheorie. Noch lange wird die Seinsweise und die Weltbedeutung des Spiels verschattet bleiben. Aber Hegel sagt in seinem Aufsatz über das Wesen der philosophischen Kritik aus dem Jahre 1802, doch müsste man diese Sucht des Wechselnden und Neuen nicht mit der Indifferenz des Spiels, welches in seinem größten Leichtsinn zugleich der erhabenste und der einzig wahre Ernst ist, selbst verwechseln. Solche Paradoxa sind Winke und keine Feststellungen. Solange das Spiel der Menschen aus der flachen, wenn auch nicht unwahren Perspektive beurteilt wird, dass es als ein bestimmtes, leibhaftes Gebaren gelenkt und gesteuert wird von Vorstellungen, die nur eine unwirkliche Spielwelt betreffen, ist also im Kontrastschatten des Lebensernstes verbleibt, so lange führt immer noch ein Seinsverständnis, das kurzschlüssig nur scheidet zwischen Wirklichsein und Unwirklichsein. Am Spiel die simplen Realmomente, die leibliche Handlung und die fiktive Spielwelt gegeneinander abgrenzt. Dabei bleibt das ontologische Problem völlig unbewältigt, was existenter Schein ist, was Schatten überhaupt und Spiegelung, Bild, was symbolische Repräsentation. In unserem bisherigen Gedankengang haben wir vielleicht allzu sehr den Akzent gelegt auf das imaginäre Moment am Menschenspiel, auf das, was dabei erträumt, erdichtet ist, magisches Produkt darstellt. Von gleicher fundamentaler Wichtigkeit ist im Spiel der Menschenleib. Ist er nur eben ein Realmoment, ein schlicht wirkliches Vollzugsorgan unseres Handelns, oder gewinnt er mitunter selbst einen imaginären Glanz? Ist der Leib der Kerker der Seele ein Instrument zur Verwirklichung der Handlungen, eine in sich geistlose Außenbastion des Geistes? Oder ist er die konkrete, erdhafte Daseinsweise des Menschen? Darüber sollte man Auskunft geben können, wenn jetzt nach dem Rollenspiel das Wettkampfspiel zur Erörterung bringt. Es sieht so aus, als sei es bloßes Tun und Handeln, ausschließlich ein realer Vollzug, ohne fantastische Momente, ohne eine eigene Spielwelt. Denn, kann man sagen, irgendeiner übertrifft immer den anderen an Kraft, Geschicklichkeit, Ausdauer, rivalisiert auf saubere und regelachtsame Weise und findet den Beifall des Publikums. Fähigkeiten, Möglichkeiten des Menschenleibes kommen zur eindrucksvollen Demonstration. Das Wettkampfspiel fördert Gesundheit, Kraft, Schönheit, Disziplin, Selbst- und Mannschaftszucht, hat physische und psychische Wirkungen. Die Dreieinigkeit von Gesundheit, Kraft und Schönheit des menschlichen Leibes verstanden die Griechen unter Gymnastik. Dieses Wort hatte allerdings einen anderen Klang, je nachdem, ob es in Attika oder Sparta gesprochen wurde. Die antike Gymnastik ist nicht abzulösen von den Grundentscheidungen des hellenischen Lebens, aus den Bezügen zum Krieg und zum Spiel. In unserem ganz anders gearteten Leben ist die Leibeskultur nicht allein aus dem Streben nach Gesundheit, Kraft und Schönheit zu verstehen, nicht die allseitige, gleichgewichtige Harmonie der menschlichen Vermögen bildet das führende Ziel. Das Leibbewusstsein des heutigen Menschen wird in hohem Maße bestimmt durch das Lebensphänomen des Sports. Er ist geradezu eine neue Lebensform geworden. Er gehört mit zur modernen Arbeitswelt als Komplementärerscheinung. Vielleicht stehen wir aber dem Sport begrifflich ebenso hilflos gegenüber wie der hochgetriebenen Technik. In diesem Jahrhundert haben Sport und Technik ihren steilen, schwindelerregenden Aufstieg genommen. Beides verweist auf einen Wandel in der Grundstellung des menschlichen Daseins zu seinem Weltaufenthalt. Nicht nur ist der Mensch leiblich, sofern er den Leib besitzt, gewissermaßen angepflockt ist an diesen ständigen Begleiter, er ist leibhaft, sofern er, wenn auch in geschichtlich wandelbaren Haltungen, sich zu seinem Leibe verhält. Nicht der biologische Befund, eben ein Exemplar einer höheren Tierart zu sein, macht für den Menschen das philosophische Problem der Inkarnation aus, sondern die existenzielle Situation sinnlich, sinnenhaft gewahrender, mobiler Mittelpunkt der erscheinenden Umwelt zu sein. Das Leibverhältnis meint die seelisch-geistige und konkret täterische Art, wie der Mensch zum Naturbefund seiner animalischen Vorhandenheit sich verhält. Dieses sinndurchdrängte Verhältnis wandelt sich im Lauf der Geschichte nicht nur in der Art, wie der Mensch die Leibhaftigkeit versteht, sondern mehr darin, wie er sie praktiziert. Er hat nicht schlecht und recht einen Leib wie einen Behälter für seine Seelensubstanz. Er waltet auch nicht bloß instinktiv darin mehr wie das Tier. Er weiß, und das Wissen ist ein konstitutives Moment seines Selbstverständnisses, dass er einen Leib besitzt, in ihm inkarniert ist. Er ist befremdet oder beglückt durch seinen Leib, empfindet ihn bald als dumpfe Last oder in freier, gelöster Bewegung. Eine großartige Weise des Leibverhältnisses war die griechische Leibverklärung. Eine andere auch, die asketisch-weltflüchtige Leibfeindschaft spiritueller Zeitalter. Was bedeutet die Inkarnation? Eine zufällige Tatsache nur oder eine Wesensbestimmung der Condition humaine? Ist der Leib das trübe, dunkle Gefäß, welches das himmlische Licht des Ideenreiches verschattet? Ist er das lebenslängliche Gefängnis, aus dem allein der Tod erlöst, der also Arzt genannt werden muss und dem es seinen Herrn zu opfern will? Bei Platon finden wir zweideutige Aussagen über den Leib. Er wird emphatisch auch erhöht, wenn er betrachtet wird in der Optik des Schönen. Der schöne Leib gilt als das vordeutende Zeichen dort, das in seiner Wohlgestalt hinüberweist auf das rein gedankenhaft Wohlgestalte. Der schöne Leib des Epheben, an dem sich die griechische Gnadenliebe entflammt, wird zum Wegweiser zu einer höheren, lichthafteren Schönheit, zur Schönheit des eingestaltig Schönen, des Monoideskalon, das letztlich mit dem Ontos und dem wahrhaft Seienden und mit dem Agathon, dem Guten, zusammenfällt. Gnadenliebe und Philosophie verschlingen sich, weil das Wahre zuerst aufleuchtet im Glanze des Schönen. Und das Schöne ist nicht bloß ein Prädikat, das unter anderem auch noch dem Leibe zukommen kann, wie es sonst den Sonnenuntergängen über purpurne Meere zukommt, dem ragenden Tempel unter grün-dunklen Eichen und silbernden Ölbäumen. Nicht als zauberischer Charakter der Natur oder als Ebenmaß der Kunstwerke wird Schönheit zuerst verstanden, sondern als Leibesschönheit des Menschen. Durch den Leib, durch seine sinnlichen Empfindungen gelangen wir überhaupt erst zum Naturschönen und Kunstschönen. Der strahlende Leib ist die goldene Spur, die auch noch zur Philosophie führt. Alles künstlerische Schaffen kann sich von der Sphäre des Sinnlichen nie völlig befreien. Der Tanz nicht vom biegsamen, federnden Leib, die Musik nicht vom klingenden Ton, die Plastik nicht vom Marmor und vom Erz. Doch für alle sinnlichen Dinge sind wir nur offen, weil wir einen Leib haben. Sinnlich sein ist eine fundamentale, humane Weise des Existierens. Und der Leib ist kein Anhängsel des Menschen, kein äußerlicher Naturzustand, mit welchem die Person, die endliche Menschenfreiheit, leider Gottes nun einmal behaftet und geschlagen ist. Gewiss hat sich der Mensch zu Zeiten schon seiner Leiblichkeit geschämt und hat an der Kette gelitten, die ihn bindet im Zeitraum der Welt. Eine lange und gefährliche Tradition hat diese irdische, der Erde zugehörige Existenzweise missdeutet und den Blick verlieren lassen auf die alten, ja ältesten Mysterien des Menschengeschlechts, hat uns die welttiefe Bedeutsamkeit der elementaren, sinnlich-leiblichen Lebensvorgänge verdunkelt. Wir wissen vielleicht kaum noch, was Essen, Trinken, Zeugen sinnhaft bedeuten, wenn wir auch ganz ausgezeichnete naturwissenschaftliche Erkenntnisse darüber besitzen. Aber diese Vorgänge treten in ein helleres Licht, wenn wir die Feste feiern. Wir feiern sogar die höchsten Feste mit den symbolischen Gaben von Brot und Wein als Kommunion des Sprösslings der Erde mit der großen Mutter. Alle wesentlichen Momente unserer Existenz hängen mit Leib und Sinnlichkeit zusammen. Unser Geist ist sinnlich und seine Sinnlichkeit ist dabei keine niedere Vorstufe, der dann Hören und Sehen vergeht, wenn der Menschengeist sich bewegt. Der Geist ist nicht nur in den Sinnen, auch die Sinne sind im Geist. Wir denken niemals wie der leiblose Engel allem Irdischen entrückt. Unser Denken ist Sprache, dokumentiert sich durch Stimme und Schrift. Unsere Vernunft braucht Bilder, unsere Handlungen verweisen auf die Hand. Der Kampf, welcher die Herrschaftsordnungen und Machtverhältnisse begründet, Städte und Staaten erbaut, ist die härteste leibliche Bedrohung. Die Arbeit ist im Ansatz und Ausgang immer leibliche Werktätigkeit. Und nur weil der Mensch irdisch leibhaft lebt, kann er sein Tun vergegenständlichen und verdinglichen, kann er Maschinen erfinden und gebrauchen. Auch das Spiel mit seinen irrealen und realen Komponenten ist leibgefunden, leibgebunden und leibbeschwingt. Die Inkarnation doch greift also alle Koexistenzstrukturen des Daseins, Sterblichkeit, Liebe, Arbeit, Herrschaft und Spiel. Wohl haben leibverdrossene Zeiten, die sich gerne idealistisch nennen, den Menschenleib abschätzig beurteilt, ihn denunziert als Störungsquelle für den gedankenhellen Geist, als Verwirrung der Vernunft, als Trübung der Wahrheit, haben in ihm ein böses Prinzip, den Sitz der Lüste und der schlechten Begierden gesehen, haben ihn diffamiert und doch nie ablegen können. Um des Leibes willen brauchen wir überhaupt die lebensnötigen und auch meist die überflüssigen Dinge, die Nahrung, die Kleidung, Haus, Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Waffen, all die tausendfältigen Dinge einer Artefaktenkultur, einen immensen technologischen Apparat. Aber damit übersteigt der Mensch die begrenzten Handlungsmöglichkeiten seines Leibes ums Vieltausendfache. Er rüstet sich ein in einen Apparat von gigantischen Ausmaßen. Er handelt jetzt wohl vom Leibe auslaufend mit ungeheuren Energien von unheimlicher Mächtigkeit. Die Mächtigkeit eines konkurrierenden Verhaltens vom wirtschaftlichen Wettbewerbe bis zum Krieg hat enorm zugenommen und wächst weiter an. Die Wettkämpfe führen die Menschen untereinander mit letzter Brutalität und technischer Perfektion. Wohl anders ist es, ganz anders, wenn der Wettkampf selber als Spiel geschieht. Wenn er einer Übereinkunft, einer gemeinschaftlichen Gesinnung, einer friedlichen Daseinsfreude entspringt, wenn er Regeln beachtet, welche die Gesundheit und das Leben des anderen Wettkämpfers sichern. Dabei ist ein charakteristischer Zug die relativ geringe Ausstattung mit Mitteln, welche die Kraftanstrengung des Wettkämpfers effizient machen. Er kämpft gewissermaßen nackt. Der Lauf, der Wurf, der Sprung, die Steigerungsmöglichkeiten in den unbewaffneten, technisch nicht umrüsteten Menschenleibern sind das Paradigma. Gewiss kann ein solcher Sport auch nicht aller Geräte entbehren, nicht der Aschenbahn, nicht der Spielfelder, der Schwimmbecken und so fort. Aber heutzutage werden auch Wettkampfhandlungen als Sport in Anspruch genommen, die gerade mit Maschinen, mit Formel 1 und 2 Wagen, mit Motorrennbooten und schnellen Flugzeugen ausgetragen werden, wo die psychische Härte, die Kaltblütigkeit, Geschicklichkeit, der Mut und die Reaktionsschnelligkeit die entscheidenden Qualitäten bilden, wo technische Kämpfe vielfach mit merkantilen Interessen verquickt, ausgefochten werden und ein großes Publikum haben, eben die Massen der Industriekultur. Spielen ist dann zur technischen Hantierung geworden. Völlig anderen Wesens aber ist jenes Wettkampfspiel, wo vor allem die Leiber sich messen, wo die naturhaften Anlagen und der Eifer der Übungen entscheiden, wo ein gespannter Daseinsvollzug vor jeder Technisierung das Spielgeschehen ausmacht und prägt, wo der Mensch gewissermaßen in eine Ursituation zurücktaucht und die zivilisatorische Armierung abwirft wie ein lästiges Gewand. Dieses Wettkampfspiel ist keine Verarmung humaner Möglichkeiten, ist kein Rückfall in eine archaische Gesellschaft, die keine Motoren, Raketen und Computer kannte, ist keine antikisierende Idylle. Man ist vielleicht leichthin bereit, ein Sportverhalten abzuwerten, das vornehmlich im Spannungsbogen von Menschenleib und freier Natur sich abspielt, wie zum Beispiel das Segeln auf stürmischer See, das Klettern in ausgesetzter Wand, das Skifahren jenseits der Pisten. Jedoch ein solches Wettkampfspiel ist mehr als eine bloße Handlung mit realen, schlichtwirklichen Momenten. Es ist durchhellt von einer merkwürdigen Transparenz. Denn in solchem Spiel ist das spielende Menschenleib in seiner Schönheit, seiner vitalen Macht und in seiner schöpferisch freien Selbstverwirklichung gerade das Thema des Spiels. Ist sonst der Leib der Ort, von dem die Handlungen ausgehen, sei es des Krieges oder der Arbeit, der Liebe und der vielen, vielartigen Menschenspiele, so bleibt er zumeist nur das, woraus her das inkarnierte Dasein handelt. Im Wettkampfspiel, welches die technische Armierung bis auf wenige Geräte abgeworfen hat, kommt der Leib in ein aufscheinendes Leuchten, er stellt sich selber dar, in einen Modus der Ursprünglichkeit. Auch dieses Wettkampfspiel ist eine Mixtur von leibhafter Realität und imaginärem Sinn. Und es wäre zu kurz gedacht, dieses produktive Fantasieelement mit der Bewunderung der Zuschauer für die Wettkämpfer gleichzusetzen. Gewiss ist es Ruhm. Ruhm in einem ganz ursprünglichen Sinne. Als Verklärung des Leibes. Als Apotheose unserer sinnlichen Existenz, die nicht untergegangen ist im Donner der Motoren, nicht erstickt ist in der bürokratischen Papierflut, nicht verödet ist in den Mittelbarkeiten einer globalen Administration, vielmehr weltalt und zukunftsfroh sich gebärdet, wie das spielende Kind des Peisphaizon des ephesischen Denkers. Und das geschieht immer wieder aufs Neue, wenn der Sieger im Wettkampf die Szene betritt, der Lorbeer umkränzte Olympionike.
Eugen Fink wurde am 11. Dezember 1905 in Konstanz geboren. Nach seiner Promotion 1929 bei Husserl war er als dessen Assistent an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg tätig und diente Husserl auch nach der Beurlaubung 1933 und dem späteren Entzug der Lehrbefugnis weiterhin als Privatassistent. Als Husserl im Jahr 1938 starb, kümmerte sich Fink um die Nachlassschriften, die in Löwen in Belgien den Krieg überdauerten. Eugen Fink wurde 1940 in Löwen verhaftet, in einem französischen Lager interniert und dann, als Frankreich besetzt wurde, zur Wehrmacht eingezogen. Nach dem Krieg kehrte Fink nach Freiburg zurück und habilitierte sich an der hiesigen Universität. Nach zweijähriger Tätigkeit als Universitätsdozent folgte im Jahr 1948 zunächst die Ernennung zum außerplanmäßigen Professor, im selben Jahr dann die Berufung auf den Lehrstuhl für Philosophie und Erziehungswissenschaft der Universität Freiburg. Er erlangte in den folgenden Jahren auch in den internationalen Raum ausstrahlende Bedeutung wegen seiner Rolle als Vermittler der phänomenologischen Philosophie im Umkreis Husserls und Heideggers. Mit diesem hielt er 1966-67 das berühmte Heraklit-Seminar ab. Angesichts gesundheitlicher Probleme ließ Eugen Fink sich 1971 emeritieren und starb dann am 25. Juli 1975 an einem Schlaganfall. Zu Finks philosophischen Veröffentlichungen zählen unter anderem die Monographien »Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik«, erschienen 1933, »Zur ontologischen Frühgeschichte von Raum, Zeit, Bewegung«, erschienen 1957, »Sein, Wahrheit, Welt, Vorfragen zum Problem des Phänomenbegriffs«, erschienen 1958, »Alles und Nichts, ein Umweg zur Philosophie«, erschienen 1959, Nietzsches Philosophie, erschienen 1960, Metaphysik und Tod, erschienen 1969 und im Zusammenhang mit dem eben gehörten Vortrag vor allem Oase des Glücks, Gedanken zu einer Ontologie des Spiels, erschienen 1957, und Spiel als Weltsymbol, erschienen 1960. Ein Eugen-Fink-Archiv ist an der Pädagogischen Hochschule Freiburg eingerichtet. Dort widmet man sich auch der Publikation des Nachlasses.